Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Morgenstadt-Podcasts, eine Produktion des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation, kurz IAO. Mein Name ist Mareike Estanian, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin im Team Urban Governance Innovation und Koordinatorin der Morgenstadt-Initiative. Naturbasierte Lösungen oder auch Nature-Based Solutions werden als ein wichtiges Mittel für Städte beworben, um die drängenden Herausforderungen des Klimawandels und der fortschreitenden Urbanisierung zu bekämpfen. Aber was ist das überhaupt genau? Heute habe ich bei mir zwei meiner Lieblingskolleginnen eingeladen, die sich damit besonders gut auskennen. Sophie und Tom, hallo.
Hallo Maral.
Hi.
Schön, dass ihr da seid. Sophie, willst du dich ganz kurz vorstellen?
Klar. Also ich bin die Sophie, ich habe Umweltwissenschaften und Bioökonomie studiert und bin jetzt schon einige Zeit auch gemeinsam mit Maral und Tom in der Morgenstadt aktiv, vor allem im Bereich nachhaltige Stadtentwicklung und wie man auch mehr Natur in Städte bringen kann. Genau, dazu haben Tom und ich gemeinsam ein Projekt bearbeitet.
Dankeschön. Tom, magst du dich auch kurz vorstellen?
Ja, gerne. Ich bin Tom. Ich habe eigentlich einen sehr gemischten Hintergrund. Ich habe so Geographie und Politikwissenschaften studiert in Bachelor und dann in Freiburg Master of Environmental Governance. Also ist ein bisschen in der Nachhaltigkeitswissenschaften unterwegs. Gerade promoviere ich im Bereich urbane Klimaanpassung in Bezug auf Wassermanagement an der Hafen-City-Universität Hamburg. Und ich bin immer noch im Team Urban Governance Innovation beim Fraunhofer IAO tätig. Und Sophie und ich haben über die letzten drei, vier Jahre an einem Projekt Unilab zusammengearbeitet und uns mit diesem Thema Nature-Based Solutions, naturbasierte Lösungen beschäftigt.
Also zwei richtige ExpertInnen, die wir heute mit dabei haben. Da würde ich vielleicht gleich mal damit einsteigen. Was sind denn jetzt eigentlich diese Nature-Based Solutions, von denen alle sprechen?
Ja, also das ist erstmal eigentlich ein sehr weites Feld und daher für viele auch erstmal ein großes Fragezeichen. Generell hat die Europäische Kommission diesen Begriff auch ganz stark mitgeprägt und gesagt, es sind vor allem Lösungen, die von der Natur inspiriert sind oder eben an natürliche Prozesse angelehnt sind. Meistens sollten sie kosteneffizient sein und die Biodiversität fördern und gleichzeitig ökologische, soziale und aber auch wirtschaftliche Vorteile bringen. Und wie du am Anfang auch schon gesagt hast, sind das im urbanen Kontext dann vor allem wichtige Strategien zur Anpassung an den Klimawandel und zur Stärkung der urbanen Resilienz. Also das heißt, wie kann man zum Beispiel urbane Hitzeinseln besser vermeiden? Wie kann man Hochwasserereignisse vermeiden und dabei gleichzeitig auch die Stadt nachhaltiger und lebenswerter gestalten noch? Das reicht jetzt von allem, wenn man sich vorstellt, vielleicht Gründächer oder Straßenbäume bis hin zu öffentlichen Parks und dem gesamten vernetzten Grünflächen innerhalb eines Stadtgebietes. Also da sind ganz unterschiedliche Lösungen vorhanden.
Ja, genau. Vielleicht noch dazu lohnt es sich zu erwähnen, dass dieser Begriff steht eigentlich nicht ganz allein da. Also es baut auf bestehende Begriffe oder Diskurse, die schon seit relativ lange etabliert sind. Also man spricht zum Beispiel von Blue-Green Infrastructure oder so Ecological Engineering, Ecosystem Services. Die haben alle ein bisschen was mit Nature-Based Solutions zu tun. Allerdings, ich finde, dass NBS oder naturbasierte Lösungen schon ein bisschen so ein offener Begriff ist. Also diese anderen Begriffe sind ein bisschen mehr technisch und für Praktiker vielleicht ein bisschen mehr relevant oder für die Forschung. Und ich glaube, der Versuch, durch naturbasierte Lösungen zu etablieren, ist ein bisschen, dass man das eher inklusiv vorangeht, dass halt zum Beispiel Schulen dann ihre eigene naturbasierte Lösung entwickeln können oder dass andere Akteure, die vielleicht nicht unbedingt mit grünen Flächen oder Wassermanagement zu tun haben, auch da mitmachen können in solche Prozesse, um mehr Natur in der Stadt zu bringen.
Also eigentlich dann der perfekte Ansatz, um BürgerInnenpartizipation für nachhaltige Lösungen im urbanen Raum anzustoßen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Super spannend.
Ja, also ich habe das Gefühl, dass es auf jeden Fall schon ein Ziel ist davon.
Okay, das heißt, wir reden jetzt von Nature-Based Solutions, da ist das Wort Lösung auch mit dabei. Was gibt es denn für Probleme, die Nature-Based Solutions eigentlich lösen sollen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, oft wird es auch durcheinander geworfen. Städte stehen nämlich vor unzähligen Herausforderungen heutzutage und wenn man ans Klima denkt, denkt man meistens als erstes an Klimaschutz. Also, wie können wir unsere Treibhausgasemissionen vermindern? Wie können wir dazu beitragen, dass unser Carbon Footprint geringer wird und wir nicht so einen großen Einfluss auf das Klima haben? Was dabei oft übersehen wird, ist, dass jetzt schon Städte ganz massiv unter den Folgen des Klimawandels leiden. Also wirklich, das Klima hat sich verändert, die Niederschläge fallen nicht mehr regelmäßig, es gibt Dürreperioden, es gibt urbane Hitzeinseln. Also da sind in unterschiedlichen Städten einfach auch schon unterschiedliche Folgen zu spüren und damit müssen die Städte auch umgehen. Und gerade da setzen naturbasierte Lösungen oft an und versuchen, solche Effekte wirklich zu mindern, damit die Stadt weiterhin besonders lebenswert und bewohnbar bleibt. Und hier können wir sagen, ist auch jede Stadt anders. Das sieht man auch bei uns im Konsortium. Also Genova in Italien hat natürlich mit unterschiedlichen Herausforderungen zu kämpfen, wie Tampere in Finnland. Dort ist vielleicht Hitze gar kein Thema, aber dann eher das Thema Wasser und Wasserqualität. Also da auch ganz unterschiedliche Ansätze.
Ja, und auch dazu, also innerhalb von Unaland ist es nicht nur klimabezogene Probleme, wofür NBS dann entwickelt werden. Also es gibt auch teilweise Projekte, die halt versuchen, soziale Probleme zu lösen, zum Beispiel so Integrationsprobleme, die halt durch irgendwelche Projekte, wo halt bestimmte Menschengruppe dann zusammengebracht werden sollte. Also das, wie gesagt, das ist ein sehr breites Konzept, sollte sehr inklusiv sein, damit man anfangen zu überlegen, okay, wir haben gewisse Probleme und wie können wir gemeinsam mit der Natur ein bisschen enger zusammenarbeiten, um solche Probleme zu lösen?
Also bevor wir da jetzt in diesen gesellschaftlichen Dialog gehen, den ich super spannend finde, wäre es vielleicht nochmal für alle Hörerinnen und Hörer spannend zu wissen, was gibt es überhaupt für verschiedene Arten von Nature-Based Solutions?
Gerne, ja. Also vorhin habe ich ja schon ein paar angesprochen. Ich glaube, in der Wissenschaft werden da drei Kategorien unterschieden. Man kann natürlich zum einen sich anschauen, oder sind naturbasierte Lösungen einfach intakte, natürliche Ökosysteme, die erhalten werden, die geschützt werden und konserviert werden. Sagen wir zum Beispiel in Stuttgart gibt es einige Waldflächen und auch Naturschutzgebiete, die sich innerhalb von Stadtgebieten befinden und da auch von großem Vorteil sind. Als zweites gelten auch als naturbasierte Lösungen, wenn man bestimmte Flächen naturnah bewirtschaftet. Das heißt zum Beispiel, wenn ich eine Wiese erst dann mähe, wenn sie geblüht hat, um so die Biodiversität zu fördern, oder auch Flächen renaturiert. Wir haben eine Stadt bei uns im Projekt Eindhoven in den Niederlanden, die sich innerhalb vom Projekt tatsächlich anschauen, wie können wir Flüsse, die bei uns im Laufe der Jahre überbaut worden sind, also jetzt nicht mehr im öffentlichen Raum zu sehen sind, wie können wir die wieder an die Oberfläche holen, wie können wir die wieder ein Teil des öffentlichen Raumes werden lassen und auch einen Teil von unserem Regenwassermanagement darüber laufen lassen. Also hier spannende Ansätze, wie man den urbanen Raum auch wieder mit in den ursprünglichen Zustand ein bisschen wieder zurückversetzen kann und die Natur wieder zurückholen kann. Und letztlich gibt es dann auch einige naturbasierte Lösungen, die oftmals sehr stark auf einen spezifischen Nutzen abzielen und genau dafür entwickelt worden sind. Aktuell in den Nachrichten würde man dann vielleicht an Mooswände, an Straßen denken, die die Abgase versuchen aufzufangen. Oder was bei uns jetzt auch eine Partnerstadt gemacht hat im Projekt, nämlich Tampere in Finnland, ist, dass sie Biofilter ausprobiert haben, wo jetzt Pflanzen gezielt Schadstoffe aus dem Wasser filtern sollen, das von von Straßen abläuft, bevor es dann wieder in das natürliche Ökosystem zurückfließt. Also da ganz unterschiedliche Ansätze, die allerdings alle unter naturbasierten Lösungen zu verstehen und zu fassen sind.
Relativ weit gefächert hört sich das jetzt an. Du könntest eigentlich dann in jeder Ecke eine Nature-Based Solution vermuten und vielleicht dann auch verankern. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist, dann wirklich konkret naturbasierte Lösungen umzusetzen. Ihr habt ja im Rahmen von eurem Projekt UNALab auch eine Studie durchgeführt und habt euch da insbesondere mit der Rolle der kommunalen Verwaltung auseinandergesetzt. Wo sind denn in euren Augen die größten Herausforderungen in Bezug auf die Umsetzung von naturbasierten Lösungen in Städten?
Also was ganz häufig dann genannt wird in diesem Hinsicht, ist die sogenannten Koordinationsprobleme. Also das kommt häufig vor, man redet von dieses Silo-Thinking, dass halt die urbane Funktion in verschiedene Abteilungen aufgeteilt werden. Und das hat in der Vergangenheit wunderbar funktioniert eigentlich. Also am Beispiel vom Wasser hat in der Vergangenheit einfach dreckiges Wasser einfach an eine Kläranlage geschickt. Das wurde sauber gemacht und dann zurückgeschickt aus sauberes Wasser. Und ja, das hat gut funktioniert. Aber was wir sehen mit dieser neue integrierte Vorgehensweise, Stadtplanung voranzutreiben, ist, dass viel mehr Akteure im Spiel kommen. Also wenn man zum Beispiel von einem naturbasierten Lösung auf der Straße spricht, dann wird zum Beispiel Wasser dort aufgehalten in einem Regengarten und vielleicht vor Ort dann versickern lassen. Vielleicht wird es auch da teilweise gereinigt. Und natürlich in der Straßenplanung kommen ganz viele neue Akteure im Spiel. Also zum Beispiel die Stadtentwicklungsabteilung oder die Verkehrsabteilung. Und die müssen ihre Aktivitäten besser koordinieren quasi. Und das ist eine große Herausforderung, weil es gibt ganz stark etablierte Strukturen, wie zum Beispiel die Straße geplant wurde. Und jetzt sind die ein bisschen mehr damit konfrontiert, neue Praktiken einzuführen und solche Prozesse zu ändern. Und das ist nicht nur unbedingt in Bezug auf die öffentliche Stadtverwaltungen, sondern auch teilweise mit Privatunternehmen oder sowas. Zum Beispiel die Wasserversorger muss vielleicht ein bisschen enger mit irgendwelchen Fabriken oder Produzenten von irgendwelchen Produkten zusammenarbeiten, damit vielleicht vor Ort dann das Wasser gereinigt wird, bevor das dann wieder in der Leitung geschickt wird. Und das ist eine sehr, ja, sehr große Koordinationsherausforderung, würde ich sagen. Und die Stadtverwaltung braucht vielleicht neue Strukturen, damit solche Koordination realisiert werden kann. Was ich vielleicht noch dazu sagen würde, weil man kommt häufig in diese Gedanken, dass es nur ein großes Koordinationsproblem ist. Und das würde ich vielleicht ein bisschen widersprechen. Also natürlich spielt das eine Rolle. Aber es gibt auch natürlich ganz große Zielkonflikte, die man sehen kann. Also zum Beispiel, man redet von sehr viel Platzmangel in der Stadt. Und solche Lösungen brauchen auch teilweise Platz. Und wenn es einen Kampf um die Straße geht, ob dann, keine Ahnung, ein Teil von der Straße für Verkehr benutzt wird oder für Wasserspeicher, das ist nicht unbedingt klar, dass es dann für Wasserspeicher benutzt wird. Also da ist natürlich auch Zielkonflikte, die ins Spiel kommen, die auch teilweise dann von der Politik geregelt werden, zum Beispiel.
Genau, was ich denke, was hier auch mit reinspielt, ganz stark, ist das Thema Wissen. Wie Tom gesagt hat, sind wahnsinnig viele unterschiedliche Akteure beteiligt und ist das ein relevantes Thema für viele unterschiedliche Stakeholder im urbanen Raum. Aber nicht jeder erkennt auch wirklich diesen Wert und diese vielen Ökosystemdienstleistungen, sage ich jetzt mal, die wir von der Natur beziehen und die sie uns auch liefert. Das heißt, urbanes Grün wird nicht unbedingt als Lösung gesehen oft, sondern wird eher so als nice to have oder als Deko- und Gestaltungsaspekt eher im Nachhinein dann noch mit eingeplant, anstatt dass es wirklich von Anfang an mitgedacht wird, auch auf eine systemische Art und Weise, weil doch viele Leute, glaube ich, auch einfach, wenn sie an Smart City Lösungen denken, zum Beispiel erstmal was Technisches vor Augen haben, sich denken, das muss irgendwie viele technische Innovationen und Entwicklungsarbeit da reingeflossen sein. Dabei vergisst man dann oft, dass die Natur einfach viel mehr Zeit wie wir gehabt hat eigentlich, also über Jahrmillionen im Laufe der Evolution einfach sehr ausgefeilte Prozesse und Lösungen zu entwickeln, von denen wir einfach wahnsinnig viel noch lernen können und die wir auch in unseren Städten für uns und für alle quasi ja, anwenden und integrieren können.
Ja, also das ist auch sehr wichtig zu betonen. Ne? Also diesen Begriff haben wir noch nicht benutzt. Es ist Klimafolgeanpassung. Ne? Also der Hauptgrund, warum man sowas macht, ist es die Stadt der Zukunft, insbesondere die europäische Stadt der Zukunft, wird auf jeden Fall sehr große Wasserproblematik haben. Entweder weil es zu wenig Wasser gibt oder zu viel. Und das wird häufig, wie Sophie das gesagt hat, einfach als ein nice to have. Also das Grün ist schön. Das auf jeden Fall und das hat gewisse Funktionen, aber das ist auch, ich meine, im Blick auf den Klimawandel, wir müssen unsere Städte quasi umbauen und wir müssen solche Lösungen, solche, solche Strukturen in unsere Städte einbauen. Und das ist auf jeden Fall so ein bisschen Paradigmenwechsel, könnte man so sagen, dass man solche natürliche Systeme auch nicht nur als nice to have sieht, sondern als eine komplette Notwendigkeiten der Zukunft.
Du hast ja eben auch von Zielkonflikten gesprochen, Tom. Da bräuchte es vielleicht auch langfristig dann dementsprechend eine stärkere Lobby, die sich dann für solche naturbasierten Lösungen einsetzt. Vor allem, wenn es dann um so einen Zielkonflikt wie beispielsweise beim Straßenbau geht, wo dann das Verkehrsplanungsamt gegenüber einer naturbasierten Lösung steht. Welche Empfehlungen habt ihr denn dann, wie man das Silo-Denken in der Verwaltung aus der kommunalen Perspektive am besten angehen könnte?
Also wieder auf diese Aussage zu kommen, dass man eine Lobby braucht sozusagen. Ich glaube, das ist der größte Vorteil und deswegen arbeite ich so gerne in diesem Bereich, weil die beste Lobby, die wir haben, sind die Menschen, die in der Stadt wohnen. Weil es gibt kaum eine Person, die halt dagegen sind. Natürlich, wenn man eine Straße umbaut oder wenn es eine Veränderung gibt, dann natürlich gibt es häufig Gegner, weil es manchmal gibt es manche Menschen, die benachteiligt werden, weil sie ihren Parkplatz verlieren oder was weiß ich, weil die Straßen umgebaut wird oder so. Aber eigentlich ist es Lobby, die Menschen, die tatsächlich in der Stadt wohnen, weil es ist halt, es führt zu einer viel bessere Lebenswertigkeit in der Stadt und genau, aber wenn es darum geht, ob irgendwelche Unternehmer unbedingt da hinten stehen, das ist, glaube ich, nicht so offensichtlich erstmal, weil da sind auf jeden Fall sehr viele so öffentliche Güter im Spiel und das ist auch eine sehr große Schwierigkeit, dass alle von dieser Lösung profitieren und nicht unbedingt nur ein Akteur. Also es ist nicht, dass auch wenn ein Unternehmen zum Beispiel ein grünes Dach baut, dann profitieren alle davon irgendwie, weil es funktioniert aus einem Wasserspeicher und dann kommt es langsam zu Überflutung zum Beispiel. Und von daher ist es nicht so der typische Geschäftsmodell, die man sich vorstellen könnte. Und das ist auch eine große Herausforderung. Aber wieder auf die Frage zu kommen, was Städte machen sollten, um das ein bisschen besser zu etablieren. Wir in unser Report bei dem UNILAB-Projekt haben ein paar verschiedene Lösungen angeschaut. Natürlich ist es sehr wichtig, dass Städte formelle Koordinationsstrukturen einbauen. Also es ist häufig, dass zum Beispiel eine deutsche Stadt so eine Klimaleitstelle einführt oder es gibt eine Vertreter für die Themaanpassung oder sowas, die diese Funktion haben sollte, solche Akteure zusammenbringen und so eine gewisse Koordination zu schaffen. In Eindhoven, eine Partnerstadt, die haben vor einigen Jahren nicht nur um naturbasierte Lösungen oder Klimafolgeanpassung voranzutreiben, ihre Struktur geändert, sondern auch einfach für diese allgemeine interdisziplinäre Herausforderungen, die die gesehen haben. Zum Beispiel Smart City war auch ein sehr wichtiges Stichwort bei denen. Und die haben quasi ein bisschen umgebaut, dass sie Programmstrukturen gebaut haben, aufgebaut auf gewisse urbane Ziele. Und die haben Mitarbeiter aus unterschiedlichen Behörden integriert in ein Programm, die halt auch regelmäßig miteinander arbeiten. Und dadurch, dass sie sowas gemacht haben, können sie auch sehr starke informelle Netzwerke aufbauen. Und das wäre mein zweiter Punkt, dass man halt, das ist nicht nur diese formellen Strukturen, die in der Stadtverwaltung etabliert werden sollte, sondern auch irgendwie informelle persönliche Beziehungen zwischen den Akteuren, die für solche Interventionen zuständig sind. Dass zum Beispiel jemand aus der Wasserabteilung hat der Nummer von jemand aus der Green Space Abteilung und kann ihn einfach anrufen und sagen, ey, was denkst du davon so? Und das fand ich sehr bemerkenswert, dass die in Eindhoven zum Beispiel irgendwie ein bisschen im Voraus das schon entwickelt haben.
Eindhoven gilt ja auch sowieso als gute Best Practice in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Aber ja, gerade was du sagst, so die Vernetzung innerhalb der Verwaltung ist, glaube ich, eine der größten Hürden, die wir jetzt derzeit noch zu stemmen haben. Das ist eine große Herausforderung, die sich vor allem auch den deutschen Städten immer mehr stellt, wo dann aber auch wieder sowas wie Digitalisierung ganz einfach Abhilfe schaffen kann, wenn das richtig umgesetzt wird. Du hattest eben nochmal darüber geredet, Nature-Based Solutions als schwieriges Geschäftsmodell. Das heißt, hier ist vor allem die Privatwirtschaft, die da noch nicht so richtig Interesse dran gefunden hat. Gibt es da eine Empfehlung, die ihr habt, wie man das aus kommunaler Perspektive nochmal am besten angehen kann?
Ja, das ist auf jeden Fall auch ein großer Forschungsschwerpunkt, würde ich sagen, in dem Projekt. Also wir haben uns viel beschäftigt. Was gibt es denn für alternative Geschäftsmodelle? Was gibt es denn für alternative Finanzierungsoptionen vielleicht auch? Oder wie können die Beschaffungsprozesse in einer Stadt dazu beitragen, dass mehr solche naturbasierte Lösungen gefördert werden? Ich glaube, die Schwierigkeit hier vor allem ist zum einen, was der Tom gesagt hat, es sind viele öffentliche Güter, also Public Goods im Spiel. Das heißt, es gibt nicht eine genaue Person, die einen bestimmten Vorteil aus dieser Lösung zieht, sondern verschiedene Leute profitieren. Und dann stellt sich die Frage, wer ist dann dafür verantwortlich und wer kümmert sich darum, dass die Lösungen auch gebaut werden und funktionieren oder erhalten werden in erster Stelle. Und das Zweite ist auch, dass viele von diesen Funktionen und diese Ökosystemdienstleistungen sind wirklich schwer auch zu erfassen und zu quantifizieren und vielleicht auch mal einen monetären Wert dem zuzuschreiben. Das geht jetzt vielleicht, wenn man sich anschaut, oh okay, die Häuser, die jetzt in einer schönen grünen Lage sind, die haben einen höheren Wert gegenüber von Häusern, wo jetzt ringsrum alles zu betoniert ist vielleicht. Aber für andere Bereiche, wie jetzt zum Beispiel Wassermanagement oder Luftreinigung oder solche Aspekte, ist es einfach schwierig, so etwas zu bemessen und dann auch einer bestimmten naturbasierten Lösung jetzt mal zuzuschreiben. Und unsere Städte haben da verschiedene Dinge ausprobiert. Tampere hat zum Beispiel einen bestimmten Innovationsfonds ausgeschrieben. Ich glaube, Innovationsvoucher hießen die. Und haben in einem Quartier, das neu entwickelt worden ist, diese angeboten. Und verschiedene NGOs oder Bevölkerungsgruppen oder Nachbarschaften konnten sich da zusammentun und einfach naturbasierte Lösungen entwickeln, die sie selber wichtig finden. Und sich auf dieses Geld bewerben und haben das dann auch an drei verschiedene Projekte wurde das dann ausgeschüttet. Dadurch konnte das dann, die Implementierung konnte dadurch finanziert werden. Die unterschiedlichen Akteure im urbanen Raum haben das dann allerdings selbstständig umgesetzt und dann auch instand gehalten. Also sozusagen die Wartung haben sie übernommen und auch den Bau an sich. Und so wurde sozusagen das bisschen aufgeteilt, wer denn tatsächlich dafür bezahlt und wer sich auch darum kümmert. Und ich glaube, das ist so auch der Ansatz, warum bei naturbasierten Lösungen sehr stark dieses Co-Creation-Thema und diese Beteiligungsformate immer hervorgehoben werden, weil es im Endeffekt verschiedene Akteure sein müssen, die gemeinsam an solchen Lösungen und an deren Umsetzung sich beteiligen. Und da kommt natürlich zu gelegen, dass viele der Lösungen einfach auch multifunktional sind. Das heißt, also ein urbaner Garten kann zum Beispiel gleichzeitig frisches Gemüse liefern, er kann die Biodiversität erhöhen, das Mikroklima verbessern und aber auch neue Freizeitangebote schaffen oder die Nachbarschaft verbessern. Also da sind ganz viele unterschiedliche Nutzen da und auch ganz viele unterschiedliche Personen, die dann tatsächlich davon profitieren. Und das auch einfach ist als Chance zu sehen für so ein neues, sage ich mal, Geschäftsmodell. Und was wir als Projekt oder was wir dann immer raten würden, ist tatsächlich möglichst früh in einer Planungsphase die verschiedenen Akteure, die verschiedenen Ämter und auch die Bevölkerung mitzunehmen, die jeweiligen Interessen zusammenzubringen und dann gemeinsam lokal angepasste Lösungen zu entwickeln, damit diese idealerweise dann auch gemeinsam finanziert und umgesetzt werden können.
Super spannende Inputs auf jeden Fall. Auch wie viel Urban Gardening zum Beispiel zum Thema Mikroklima beitragen kann. Ich glaube, das sind alles so Punkte, die den Bürgerinnen und Bürgern nochmal näher gebracht werden müssen. Und das liegt auch wieder dann meistens bei Politik und Verwaltung. Also diese Übersetzung von, was für Auswirkungen kann auch so ein vergleichsweise kleines Handeln auf so einer kleinen Fläche schon haben. Ihr seid im Projektkonsortium als Forschende am IAO für den Roadmapping-Prozess zuständig. Ihr habt da ja gerade noch mal darüber geredet, wie wichtig es ist, alle verschiedenen Stakeholder mit reinzunehmen. Um was geht es denn genau und wie funktioniert so ein Roadmapping-Prozess?
Ja, also im Projekt haben wir das genau einmal mit 5 verschiedenen Städten ausprobiert und auch wirklich gemeinsam mit verschiedenen Akteuren auf lokaler Ebene eine individuelle Roadmap oder Strategie, wie man will, gemeinsam entwickelt. Und was wir da gemacht haben, ist tatsächlich über etwa ein Jahr, glaube ich, hinweg in verschiedenen Sitzungen einfach die verschiedenen Ämter und auch lokalen Akteure, also NGOs, Universitäten, weitere Forschungsinstitute und auch die Privatwirtschaft einzuladen. Und dann in so einer Art ko-kreativen Prozess erstmal eine Vision zu entwickeln. Wo soll denn unsere Stadt stehen? Wo wollen wir hin 2050 in Bezug auf klimaresiliente Stadt und Natur in der Stadt? Dann wurde im zweiten Schritt wirklich mal eine Status-Quo-Analyse durchgeführt. Da haben wir uns ganz stark an den City-Lab-Ansatz der Morgenstadt auch orientiert und wirklich mal geschaut, wie sieht es denn im lokalen Kontext aus? Was wurde bereits auf diesem Gebiet gemacht? Was gibt es für lokale Herausforderungen und Chancen in Bezug auf Klimaresilienz und naturbasierte Lösungen? Um dann auch im dritten Schritt sich wirklich anzuschauen, welche möglichen Projekte und naturbasierte Lösungen könnten wir implementieren oder angehen gemeinsam, um unsere entwickelte Vision zu erreichen. Und ja, ich glaube, jede Stadt hat da erste Ansätze entwickeln können und vor allem aber auch erstmal den Dialog zwischen den verschiedenen Stakeholdern zu den Themen anstoßen können. Ich glaube, das haben die meisten gesagt, das war der größte Benefit, den wir da rausgezogen haben, ist, dass wir dieses Thema wirklich auf die Agenda gesetzt haben und wirklich gemeinsam mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten das thematisiert haben in unserem eigenen lokalen Kontext, um dann auch neue Ideen zu generieren und für die Zukunft bessere Ansätze und Kontakte und ja, Lösungen, Strategien zu haben.
Vielleicht noch dazu diese Visionentwicklungsprozess. Also das war total spannend anzuschauen, weil das ist eigentlich die große Aufgabe, dass wo viele so Practitioners heute stehen, ist die Probleme von heute ein bisschen darüber hinauszuschauen. Also das war der große Aufgabe, die Workshop-Teilnehmer zu überzeugen, nicht so eng in der heutigen Konflikte gefangen zu bleiben, zu sagen, das ist eigentlich unmöglich, weil ABCD, sondern eher, dass man sich in der Zukunft setzen könnte und überlegen, okay, wie muss der Staat in 2050 aussehen, wenn man die ganze Paris-Abkommen und wann man die ganze Erwartung in Bezug auf den Klimawandel berücksichtigt, wie muss eigentlich die Stadt jetzt aussehen? Und das schafft einen gewissen Raum, wo die Akteuren dann diese ganze heutige Konflikte darüber hinausgehen können, über eine mögliche andere Zukunft sprechen könnten. Und da haben wir tatsächlich gesehen, dass Akteuren, die vielleicht nicht so unbedingt eng miteinander zusammenarbeiten könnten, könnte auf einmal relativ gut über die Zukunft reden, weil sie persönlich haben eigentlich nichts damit zu tun. Ja, die sind dafür zuständig, dass das, was heute oder morgen deutsch gesetzt wird, damit man auf dem Weg dorthin befindet. Aber eigentlich ist die Stadt in 2050 die Verantwortung für die zukünftige Generation und die könnten viel freier und viel offener über solche Fragen sprechen. Und das fand ich auf jeden Fall eine sehr wichtige Mitnahme, so ein Takeaway, wie man mit solchen Zielkonflikten heute umgehen könnte. Also, dass man solche Probleme umgeht dadurch, dass man gemeinsam Visionen entwickelt. Man stellt halt die Stadt der Zukunft vor. Wie, in welcher Stadt wollen wir eigentlich leben in der Zukunft?
Dankeschön. Naturbasierte Lösungen als niedrigschwelliger Einstieg für Bürgerinnen und Bürger auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, die vielleicht auch sogar auf sozialer Ebene schon einen gewissen Impact leisten, gar nicht zu sprechen von dem Nachhaltigkeitsaspekt, den wir hier auch vor allem nochmal hervorheben sollen. Ich nehme auf jeden Fall mit, dass es für unsere Städte vor allem eins braucht und das sind Visionen. Also Tom, was du eben nochmal gesagt hast, Sophie, du hattest das vorhin auch so gesagt, jetzt nicht mehr von 2020, 2025 denken, sondern wirklich mindestens bis 2050 denken. Das sind, glaube ich, Ansätze, die so noch stärker verfolgt werden müssen und so nochmal ein Umdenken viel leichter möglich machen. Wo wollen wir hin und wie können wir da hinkommen? Das sind, glaube ich, so nochmal die größten Fragen, die wir uns gemeinsam stellen können mit Wissenschaft, Stadt und Bürgerinnen und Bürgern. Super spannend. Danke für diese Insights. Zum Abschluss würde ich euch jetzt gerne nochmal fragen, wie sieht denn eure Morgenstadt aus?
Ja, also nach unserem Gespräch heute würde ich auf jeden Fall nochmal sagen, grün und lebenswert. Ich denke, wie du vorhin auch schon angedeutet hast, mal alles können und müssen unsere Städte in der Zukunft und auch heute schon einfach einen großen Beitrag dazu leisten, dass wir die globalen Nachhaltigkeitsziele wirklich erreichen und auch unseren Planeten schützen, sodass er in Zukunft auch ebenso bewohnbar und lebenswert ist, wie wir ihn überlassen bekommen haben. Und auf der anderen Seite sind Städte natürlich der Lebens- und Handlungsraum von so vielen Menschen. Das heißt, sie müssen auch ein Umfeld bieten, das gesund ist, das geschützt ist und wo man einfach gerne sich wohlfühlt und lebt und auch viel erleben und entdecken kann. Und ja, ich denke, das hat auch die Pandemie jetzt gezeigt, wie groß die Nachfrage auch nach urbanen Grünflächen ist und wie viel Potenzial auch darin besteht, wenn man verschiedene Aktivitäten des öffentlichen Lebens auch wirklich wieder in den öffentlichen Raum verlagern kann. Und ich glaube, zu vielen von diesen Aspekten können naturbasierte Lösungen und auch einfach eine Planungs- und Handlungsweise, die so im Einklang mit der Natur einfach auch geschieht, können da gut dazu beitragen.
Also ich finde das erstmal eine sehr wunderbare Vorstellung. Vielleicht nur, was ich darauf aufbauen würde, wäre dieses Thema Klimaresilienz, dass halt in der Zukunft, egal ob es Starkregen gibt oder eine sehr trockene Sommer, dass die Stadt so wassersensibel ist, dass wir durch unsere Strukturen gut solche extreme Wetterereignisse überleben können und dass es überhaupt nicht juckt, wenn es einen Starkregen gibt zum Beispiel, weil wir eine neue Beziehung mit Wasser entwickelt haben. Und ja, den Begriff so Leben mit Wasser finde ich auch sehr schön und eine sehr schöne Vorstellung für die Zukunft.
Super, vielen lieben Dank euch und ich hoffe, bis ganz bald.
Ja, vielen Dank, Maral.
Danke für das tolle Gespräch.
Das war eine Folge des Morgenstadt-Podcasts. Weiterführende Infos zur Folge findet ihr in den Shownotes. Ihr wollt mehr über die Morgenstadt erfahren? Dann abonniert unseren Kanal und unseren Newsletter unter www.morgenstadt.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.